HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Herzlich willkommen, sagt Klaus Hofmeister. Wir sind heute am Tisch mit dem Jesuitenpater Christian Herwartz aus Berlin, einem der unkonventionellsten Ordensleute, die einem hierzulande über den Weg laufen können. Christian Herwartz, Jahrgang 1943, war jahrzehntelang Arbeiterpriester. Er trägt Tattoos an seinen Unterarmen. Er lebt seit fast 35 Jahren in einer offenen WG in Berlin-Kreuzberg. Und offene WG heißt, die Haustür ist tatsächlich offen und er ist Erfinder, Inspirator der sogenannten Straßenexerzitien. Menschen ziehen, um sich religiös zu besinnen, dabei nicht in ein stilles Kloster, sondern sie gehen dazu auf die Straße. Also interessante Themen genug für diesen Doppelkopf. Herzlich willkommen, Pater Christian Herwartz. Pater Herwartz, Exerzitien, das sind Besinnungstage, die Menschen einlegen, um ihre Beziehung zu Gott zu intensivieren, um Zeit für das Gebet zu haben oder einfach mal der Seele mehr Raum zu geben. Dazu geht man normalerweise an einen ruhigen Ort und sozusagen nach innen. Sie gehen bei diesen Exerzitien, bei den Straßenexerzitien, auf die Straße. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Wir tun dasselbe wie die, die in ein Kloster gehen und in die Stille gehen. Weil Exerzitien heißt nur üben, aber nicht umzu. Ohne umzu. Man kann das Ziel des Übens nicht genau angeben, sondern es muss sich freisetzen aus der eigenen Person und aus der Beziehung zu dem, was man den Ursprung des eigenen Lebens ansieht. Also ich würde sagen als Christ zu Gott, aber wenn es jemand anders sagt, dann ist es auch recht. Und was übt man da? Aufmerksamkeit. Dafür gibt es sicherlich Hilfsmittel. Da ist die Stille eine, aber die Stille ist es nicht, die das Zentrale ist. In den Exerzitien ist es auszusteigen aus meinem Alltag, wo ich immer gleich urteile. Aus diesen vielen Urteilen auszusteigen und nicht im Diskutieren hängen zu bleiben, sondern in der Wahrnehmung. Denn es ist gar nicht einfach, in dieses Jetzt zu kommen. Das ist ja letztlich die Zusammenfassung von den ganzen Aufmerksamkeit in das Jetzt kommen. Die Chance ist, mitten auch in der Stadt in dieses Jetzt zu kommen, das sind die Exerzitien auf der Straße.
Das heißt also, die Menschen gehen auf die Straße, also zum Beispiel hier in Berlin oder auch in anderen Großstädten und suchen sich dann einen Ort als Ort für ihre Meditation oder als Ort für ihre Aufmerksamkeit. Die Augen müssen ja auf sein, oder?
Naja, was heißt suchen? Wie kann ich mich führen lassen an diesen Ort, der vielleicht ein Ort der Begegnung ist oder ein Ort der Stille? Es kann verschiedenes sein. Wie lasse ich mich von meinem Herzen dorthin führen? Das ist die spannende Frage.
Also jeder sucht sich einen Ort oder jeder lässt sich zu einem Ort führen. Müssen das Orte sein, wo man sagt, oh, da werde ich auf jeden Fall Gott finden? Also strebt man in Kirchen oder welche Orte sind es zum Beispiel?
Das gibt es überhaupt nicht. Einen Ort, an dem man sicher Gott findet, den gibt es nicht. Es geht um die Frage, wo ich in diese Offenheit komme und ob ich das dann hinterher als eine Begegnung mit Gott wahrnehme, das ist eine zweite Frage. In der Regel passiert das. Und das können Orte sein, die ich zufällig auf der Straße entdecke und in den Hinterhof gehe und merke, oh, hier kann es sein. Oder
schildern Sie es nochmal konkreter? Also, was sind das konkret für Orte? Also,
naja, wir haben eine Geschichte zur Hilfestellung, das zu spüren. Das ist die Geschichte, die vor 3.500 Jahren passiert ist dem Mose. Der hatte eine Sehnsucht, das ist die treibende Kraft. Der hatte eine Sehnsucht mit 80 Jahren und ist über die Steppe hinaus, so heißt es im Text, über die Steppe hinaus mit seiner Herde gegangen. Und dann sieht er in der Wüste etwas, er sieht einen Dornbusch, der brennt. Das passiert immer mal wieder, dass ein Dornbusch sich entzündet, so eine Selbstentzündung. Aber er sieht, dass dieser Dornbusch brennt und nicht verbrennt. Also dieses Zeichen der Liebe. Es gibt nur eins, was brennt und nicht verbrennt, das ist Liebe. Und er sieht dieses Zeichen und kann es gar nicht deuten, aber er wird neugierig und geht hin. Und auf dem Weg dorthin ist so ein Moment. In der Geschichte wird es Heiliger Boden genannt. Also irgendwo auf einem Hinterhof ist dieser Heilige Boden für mich anzuhalten, aufmerksam zu werden, neugierig zu werden, da wo mir was gesagt werden soll. Darum geht es in Exerzitien, diesen heiligen Ort zu finden.
Welcher Ort kann das sein für manche?
Wir haben drei Sorten von Orten entdeckt. Einen, der zufällig da ist. Das kann vor einem Gefängnis sein oder auf der Bank mit einem Obdachlosen oder in der Begegnung mit einem Suchtkranken oder an einem Wasser. Also da, wo ich mich loslasse, da, wo ich nicht mehr sortiere die Erfahrungen, sondern sie an mich heranlasse. Zum Beispiel eine Frau, die hat sich auf eine Bank 3 Tage gesetzt und hat immer mit einem Obdachlosen dort gesessen. Und zum Schluss hat sie gemerkt, das ist es, was ich in den Exerzitien gesucht habe, meine Angst vor Obdachlosigkeit, in der ich lebe. Und jetzt kenne ich einen oder mehrere Obdachlose und sie war davon befreit, von dieser Angst. Das ist immer das Erste in Exerzitien, diese Heilung. Aber es gibt auch einen zweiten Ort, wo dieser heilige Boden entdeckt wird, das ist in mir selber. In mir selber passieren diese Prozesse ja auch, diese Begegnung mit dem anderen, mit dem Leben, mit dem, was ich nicht gemacht habe. Und genauso ist es in Beziehungen möglich. Also, dass ich in der Beziehung, in der ich lebe, merke, dass da etwas Heiliges ist. Und in dieses Staunen darüber zu gehen, das ist dann die Meditation.
Sie regen die Teilnehmer dieser Straßenexerzitien dann ganz buchstäblich an, so wie Moses, von dem berichtet wird, als er den brennenden Dornbusch sah und hörte oder fühlte, dies ist heiliger Boden, dann die Schuhe auszuziehen. Also es kann einem passieren, dass man Teilnehmer ihrer Straßenexerzitien hier in Berlin oder in anderen großen Städten barfuß rumstehen sieht.
Genau, und das ist eine große Hilfe bei der Meditation. Einmal wird dadurch klar, ich muss die Mauern, die ich um mich habe, fallen lassen. Diese Sohle ist ja eine Distanz zur Wirklichkeit. Insofern ist es auch ein Symbol. Wenn ich diese Mauern fallen lasse, dann merke ich, wenn ich vor dem Gefängnis stehe, dass ich vielleicht der Gefangene bin und nicht der andere. Und dann kommt was in Gang, was dann gedeutet wird am Abend, was ich erzählen kann, wo ich merke, da stoße ich auf etwas, was mich betrifft.
Das heißt, man geht eigentlich zu Orten in einer Stadt, um letztlich auch sich selbst neu und anders zu begegnen. Stimmt es, dass Sie den Rat geben, eher zu Orten zu gehen und dort zu verweilen, zu meditieren, zu denen man spontan nicht sich hingezogen fühlt?
Klar. Also, wenn ich immer in dem bleibe, was mir bekannt ist, wo ich Deutungen habe, und immer diese Vermeidungsstrategie habe, da will ich nicht hingehen, das ist mir zu heiß, dann ist es natürlich eine Chance, solche 10 Tage mal den Weg über die anderen Orte zu gehen, weil sie ja auch ein Teil der Wirklichkeit in mir selbst sind. Und das gilt nicht nur für die äußeren Orte, es gilt natürlich auch für liegen gebliebene Dinge, die in meinem eigenen Leben sind, sei es Trennung oder bis hin zum Missbrauch. All diese Sachen, die man nicht gerne berührt. Und da die Zeit und die Diskretion da ist in solcher Zeit, ist eine Chance, sich dem zu nähern. Wie nah man da kommt, das wird immer offen bleiben. Auch wir wissen nicht, wie nah der Mose dem Dornbusch gekommen ist. Es war irgendwo, dass er gemerkt hat, hier muss ich die Schuhe ausziehen. Und dann ist er angesprochen worden.
Es ist auf jeden Fall eine Exerzitienform, wo sich der Teilnehmer sehr stark aussetzt und sehr stark herausgefordert wird, auch an Orte zu gehen, die ihm Angst machen. Und es ist nicht so dieser Rückzug in die wohlige Nische, in das schöne Kloster am See. Das kann natürlich auch so ein Weg nach innen im Kloster am See, kann eine Herausforderung darstellen, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist doch etwas, wo man sich aussetzt. Und trotzdem haben Sie mit diesem Angebot der Straßenexerzitien viel Erfolg, kann man mal sagen. Seit 10 Jahren etwa gibt es ja dann doch sehr, sehr viele Kurse und Nachahmer, auch Menschen, die das in diesem Sinne auch machen.
Ja, das stimmt. Aber das Geschenk sehe ich darin, dass auch Menschen mitmachen können, die nicht so viel Geld haben, diese teuren Kurse zu bezahlen. Bei uns sind die Kurse kostenlos. Das Zweite ist, wenn man in die Stille geht, muss man aufpassen, dass nicht psychisch angeschlagene Menschen da drin durchdrehen. Und man braucht Vorgespräche und sowas alles. Das brauchen wir alles nicht. Weil jeder Teilnehmer auf seine Weise das dosiert. Das ist eine große Chance, dass diese Offenheit allen Menschen gegenüber. Und dass der Ausgegrenzte oder das Ausgegrenzte in mir einen Vorrang hat. Den mal gegen die ganzen Zeitströmungen auch zu leben, das macht mir Spaß.
Christian Herwarz ist zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Er ist Erfinder der sogenannten Straßenexerzitien. Man sucht Gottes Begegnung auf der Straße. Wir hören jetzt ein Stück Musik, das Sie ausgewählt haben. Ein meditatives Lied aus der ökumenischen Gemeinschaft von Thésée. Das ist ein Kloster in Burgund, das seit Jahrzehnten Hunderttausende, vor allem junge Menschen, anzieht. Der Titel heißt Dans nos obscurités, im Dunkel unserer Nacht. Warum wollten Sie dieses Lied?
Weil wir ins Dunkle gehen. Also auch wir Begleiter wissen nicht, was uns abends blüht. Also wo die Menschen hingegangen sind. Sie können sich vorstellen, wenn eine junge Frau auf den Strich geht und spürt, dass das Schwestern sind, die da auf dem Strich stehen, und dass sie selbst angesprochen wird, dann fängt es an zu wühlen. Und das wird eine Erfahrung, die einfach den Horizont erweitert. Warum das dann gerade für sie gut ist, das kann man ja nicht generalisieren. Und wieso wissen wir auch wir Begleiter vorher überhaupt nicht, wie diese Exerzitien ablaufen. Es gibt keinen Ort, der privilegiert ist.
HR2 Kultur. Sie hören den Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und dem Jesuiten Christian Herwarz, einem besonders unkonventionellen Ordensmann. Pater Herwarz, Sie leben seit 1978 in Berlin-Kreuzberg in einer kleinen Jesuitengemeinschaft, die sich in mehr als 30 Jahren seither geprägt durch Sie, durch Ihre Lebenserfahrung zu einer offenen WG, offenen Wohngemeinschaft entwickelt hat. Offen für wen? Wer lebt da mit Ihnen zusammen?
Da gibt's keinen Plan. Das hat ein Arbeitskollege gefragt, ob er eine Nacht bei uns schläft. Das wird dann nicht nur eine Nacht sein. Die meisten Leute fragen nach einer Nacht und dann können es auch Jahre werden. Und so sind immer wieder andere da gewesen, die gerne mitleben wollten. Also weil sie in irgendeiner Notlage waren. Heute auch, weil sie in einer religiösen Fragestellung waren. Und dann wird das bunt.
Wie bunt?
Na, in dem Schlafzimmer, in dem ich schlafe, habe ich schon mit 70 Nationen zusammengeschlafen. Ich finde das ganz schön bunt. Also von 70 Nationen Gastfreundschaft zu lernen, darum geht's ja. Und jede Nation, jede Kultur tut das ein bisschen anders. Aber das Wichtigste ist, also in dieser Offenheit für Menschen zu bleiben. Also in der Offenheit des Teilens zu bleiben. Man macht ja nicht nur gute Erfahrungen. Und da drin immer wieder zurückzukommen in diese Wertschätzung des anderen. Das Wichtigste ist, glaube ich, gar nicht so sehr also das, was wir machen, sondern was wir zulassen. Ob wir die Tür offen lassen, dass ein Freund kommen kann und sagt, du, da ist was, was wir vielleicht in unserer Familie nicht meistern können. Vielleicht könnt ihr das in der Wohngemeinschaft meistern. Und dann ist die Frage, ob wir ein Bett frei haben. Wir machen keine Gespräche darüber oder so. Wenn wir ein Bett frei haben, ist die Entscheidung schon gefallen. Gut, das sieht im Konkreten dann immer noch mal jedes Mal anders aus. Aber Es ist eben einfach eine Offenheit und das hängt mit meinem Glauben zusammen.
Ich glaube, man muss für unsere Hörerinnen und Hörer, weil das so was Außergewöhnliches ist, was es wirklich nicht jeden Tag gibt, das nochmal ein bisschen konkreter und auch anschaulicher machen. Sie leben dort in 3 Zwei-Zimmer-Wohnungen, die sozusagen so eine Wohnetage bilden in Berlin-Kreuzberg.
Ja, da würde ich gerne einsprechen. Das ist nicht die ganze Zeit so gewesen. Sowas entwickelt sich. Also wir haben ganz klein angefangen mit 3 Leuten, 3 Jesuiten, haben wir eine kleine Wohnung gehabt. Und dann waren solche Anfragen, dann haben wir eine Matratze dazugelegt oder noch eine zweite. Also es ist doch furchtbar, wenn man gefragt wird, ob jemand in Notfall eine Unterkunft kriegt und man muss Nein sagen, weil man keine Matratze da liegen hat. Und das heißt, man plant nicht, wie das wird. Man plant auch nicht, ob man noch eine Wohnung dazu mieten muss. Also das entwickelt sich im Tun.
Und heute haben Sie, also jetzt um den Stand 2012 zu sagen, also tatsächlich diese 3 Zwei-Zimmer-Wohnungen, wie viele Menschen leben da oder für wie viele Menschen haben Sie Matratzen oder Platz?
Betten? Also wir haben heute Betten und ich bin ganz kribbelig, wenn ich so eine Frage höre, weil die natürlich auch gefährlich ist. Ich denke, wir haben gute Nachbarn, die uns schützen, dass es nicht immer Krach gibt. Aber wir haben auch Hausbesitzer und die wechseln. Und der eine ist einem gnädiger und der andere ist einem nicht gnädiger. Also wie viel Gastfreundschaft lässt der Hausbesitzer zu? Und von daher bin ich ganz, ganz vorsichtig, Zahlen zu nennen. Dann kommt er und sagt, das ist Überbelegung. Und das ist es nicht. Es sind nicht so viele. Wir leben in einem Stadtteil, wo vor knapp 100 Jahren die dichteste Besiedlung Europas war. Damals hatten die Einwohner im Durchschnitt 2,4 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben viel, viel mehr.
Sie sind Jesuitenpater und Priester. Haben Sie in dieser Wohngemeinschaft ein eigenes Zimmer?
Nein.
Das heißt also auch in Ihrem Zimmer schlagen abends mehrere Menschen?
7 sind wir. Das kann ich ja sagen.
Ja. Und ist das nicht unglaublich anspruchsvoll, ein Leben zu führen, wo im Grunde die Tür immer auf ist, wo Menschen in Not, in verschiedensten Nöten anklopfen können?
Naja, also wenn ich die Bibel lese, dann war Jesus obdachlos. Er sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, ich habe nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Das ist ja eine Umschreibung von Obdachlosigkeit. Das bin ich nicht. Aber so irgendwie in ein Gefühl, in eine Nähe von diesem Ursprung unseres Glaubens zu kommen, das ist was ganz Schönes. Und mag ja sein, dass es einem zwischendurch mal schwerer fällt, aber dahin immer wieder zurückzukommen, in diesen Kontakt letztlich mit Jesus, das ist was ganz, ganz Schönes. Und so bin ich über jeden froh, über den ich vielleicht im Anfang Schwierigkeiten habe. Also neben mir hat jemand geschlafen, der hatte eine Phobie. Der dachte, er würde vergiftet und hat alle Lebensmittel und alles, was ihm wichtig war, in Plastiktüten auch mit ins Bett genommen. Und das raschelt nachts. Aber es war möglich, dass er es in Leinensäcke getan hat und dann konnte ich wieder schlafen. Ich denke, so diese Schwierigkeiten sind auch oft auszuräumen, wenn man miteinander redet und wenn man ein bisschen Geduld hat. Und in diese Bereitschaft, immer wieder zurückzukehren, braucht manchmal ein bisschen Energie. Aber sie wird ja auch ausgezahlt.
Was hat das mit Ihrem Glauben zu tun? Warum leben Sie diese Gastfreundschaft? Sind die Menschen, die zu Ihnen kommen, sozusagen Jesus selbst, Jesus auf der Straße, der zu Ihnen kommt?
Naja, so direkt auf den Einzelnen bezogen ist das ja eine Überforderung. Aber im Kern, von der Ideologie her ist es ja richtig. Und dazwischen liegt es, was so der Alltag ist. Also für mich ist es so völlig selbstverständlich, die Gastfreundschaft. Ich weiß gar nicht, wie man Mensch sein kann ohne sie. Also ich bin doch auf so viele Menschen angewiesen und ich wäre überhaupt nicht im Leben, wenn nicht diese Gastfreundschaft meiner Eltern da wäre, mich zu haben und aufzuziehen. Und das ist ja etwas, was ich geschenkt bekommen habe und in diesem Geschenk auch weiterlebe.
Ist es so, dass die Menschen, die zu Ihnen kommen, in diese offene Wohngemeinschaft, die also in irgendeiner Not stehen, die ihre Hilfe suchen oder zumindest ihre Nähe suchen, dann bei Ihnen sowas wie professionelle Hilfe finden können? Oder was können Sie eigentlich geben in dieser Situation?
Also Hilfe kann ich überhaupt keine geben, weil das geht nicht. Ein Familienvater kann nicht seine Frau operieren, professionell. Er kann nicht Sozialarbeiter oder sie kann nicht Sozialarbeiter für ihren Mann sein. Ich denke, diese mehr in die Liebe tendierenden Beziehungen verlangen, dass man Distanz hat zur professionellen Hilfe. Und deshalb ist auch Jesus kein professioneller Helfer gewesen. Er hat kein Krankenhaus gebaut und keine Sozialstation eingerichtet. Also diese Botschaft, dass das Zentrum unserer Beziehung Liebe ist, kann durch professionelle Hilfe direkt nicht ausgedrückt werden. Sie ist ganz nötig. Und als Freund kann ich jemand begleiten zum Arzt. Aber das ist nicht das Zentrale der Beziehung. Die Beziehung ist, dass ich mir durch den anderen etwas sagen lasse, meinetwegen Christus in aufzunehmen.
Es gibt auch Menschen, die zu Ihnen kommen, die selbst in der möglicherweise Illegalität leben, die sozusagen ihre Nähe suchen, was es für sie dann wahrscheinlich eher mal heikel macht. Also ich spreche die Frage der Illegalen an, also die Menschen ohne Papiere. Das ist aber auch ein Bereich, auf den Sie die Aufmerksamkeit richten mussten, weil die Menschen einfach zu Ihnen kommen.
Die Frage der Illegalität, das ist natürlich eine spannende Frage, weil ich gar nicht sehe, wie ein Christ nicht illegal werden kann. Das ist die ganz große Frage in der Kirchengeschichte. Als die Kirche mit dem Staat irgendwie in Kooperation ging, also damals mit dem Kaiser um 300, da sind Menschen in die Wüste gegangen, weil sie sagten, das ist nicht mehr Kirche. Das ist nicht mehr das ganz klare Stehen auf der Seite der Ausgegrenzten in der Gesellschaft. Und dann sind sie in die Wüste gegangen. Und so in dieser Tradition der Glaubenssuche, da stehen wir ja alle. Und da hat jeder eine andere Antwort drauf. Aber das Ringen darum, wie diese Sesshaftigkeit, die wir leben, möglich ist. An dieser Sesshaftigkeit ist das Volk Israel in gewisser Weise gescheitert. Also in der Wüste war dieser glaubensfähig und dann in der Sesshaftigkeit haben sie das Gefühl für diesen glaubensfähig auch wieder ein Stück weit verloren und die Propheten haben erinnert. Und wenn ich Jesus richtig verstehe, wollte er wieder an diesen Vorsesshaftigkeit zurückkommen. Das ist das Ringen auch in der Kirche. Also wie kann man wieder an diese Offenheit den Menschen und Gott gegenüber zurückkehren und nicht in Regeln erstarren, in Sesshaftigkeit, die Obdachlosen immer als ich will doch nicht in Haft leben bezeichnen.
Pater Christian Herwarz, der Jesuit aus Berlin-Kreuzberg, ist mein Gesprächspartner im HR2 Kultur Doppelkopf. Pater Herwarz, Sie haben ein weiteres Lied ausgewählt. Es heißt Kleiner Vogel. Text und Musik sind von Uschi Flacke. Was bedeutet Ihnen dieses Stück?
Das singt ein Freund jedes Jahr am Ende von dem Gottesdienst zur Erinnerung meines ersten Kompagnons. Der Michael ist vor 26 Jahren gestorben. Der war noch keine 40. Und er hatte die Arbeiterjugend gegründet oder wieder gegründet in Berlin. Und die Leute von damals fordern jedes Jahr eine Erinnerung ein. Und zum Schluss singt einer von ihnen dieses Lied und deshalb habe ich da eine besondere Freude dran.
Kleiner Vogel, bist gefangen, kleiner Vogel, singst nicht mehr, möchtest frei sein, willst nach Süden, möchtest fliegen übers Meer, möchtest frei sein, willst nach Süden, möchtest fliegen übers Meer. Kleiner Vogel, kannst nicht denken, kleiner Vogel sitzt allein, kannst nur fühlen, kannst nur spüren, was das heißt, gefangen sein. Kannst nur fühlen, kannst nur spüren, was das heißt, gefangen sein.
Sie hören HR2 Kultur, den Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Pater Christian Herwartz, Priester und Jesuit aus Berlin-Kreuzberg. Er ist Inspirator oder Erfinder der sogenannten Straßenexerzitien. Wir haben darüber gesprochen. Er lebt in einer offenen Kommunität mit verschiedensten Menschen zusammen, die seine oder die Hilfe dieser Lebensgemeinschaft suchen. Christian Herwartz, Sie sind Priester, haben immer aber auch gearbeitet. Klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber Sie haben also als Arbeiter gearbeitet, schon während Ihres Theologiestudiums in Frankfurt waren Sie Möbelpacker, Tagelöhner. Nach dem Studium als Jesuit gingen Sie 1975 für 3 Jahre nach Frankreich, absolvierten unter anderem eine Lehre als Dreher in Berlin. Seit 1978 kamen Sie in der Elektroindustrie unter, arbeiten unter anderem wieder als Dreher, Lagerarbeiter, wurden arbeitslos und sind inzwischen in Rente. Sie waren auch gewerkschaftlich aktiv. Warum war Ihnen die Tätigkeit als Arbeiter und Priester wichtig, dieses zusammen?
Was ich damals gesagt hätte und was ich heute sage, ist vielleicht nicht dasselbe. Damals habe ich gespürt, dass dieser Graben zwischen den Menschen, die intellektuell ausgebildet sind und die manuell ausgebildet sind, also die Gesellschaft zerreißt. Das war ja 68 so, da war uns das ganz stark spürbar, dass diese Zerteilung ein Unsinn ist und nicht zum Menschsein führt. Heute können wir das noch viel dramatischer sagen, wie dieses Zerreißen in Arm und Reich immer weiter fortgeschritten ist und vom Staat gefördert wird. Das ist ein Unrecht. Und in dieses Unrecht reinzugehen und nicht belehrend reinzugehen und nicht besserwisserisch reinzugehen, sondern in diese Erfahrung der Menschen zu gehen, die eben eher ausgegrenzt werden. Das hätte auch ein anderer Bereich der Gesellschaft sein können. Aber wir fanden, dass das ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Die Arbeit in der Fabrik haben wir dann gewählt. Und da legen wir auch in der Tradition, also der Arbeiterpriester in den romanischen Ländern, also in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, aber vor allem auch in der Tradition der Theologie der Befreiung in Ostsüdamerika. Diese Impulse waren für mich selbstverständlich, dass man sie umsetzt und dass ich mich daran beteilige. Und das ist ein Konflikt. Auch im Orden, ein massiver Konflikt gewesen, nicht für die anderen gute Ratschläge zu haben, sondern es selbst zu tun und damit stumm zu werden. In diesem Bereich sehe ich das Leben Jesu auch. Er ist lange, lange stumm gewesen und war da auch Jesus. Und mit 30 ist dann für ihn der Moment gewesen, auch ins Schreibwerchen zu kommen. Und so sehe ich das auch für mich selber, dass ich heute, wo ich ins Sprechen kommen kann, selbst im Radio, wie ich gerade merke, dass ich da noch mal was anderes spüre. Und das hat sich in diesen Exerzitien auf der Straße irgendwie deutlich gemacht, dass Mose mit 80 Jahren über die Steppe, über das ihm Bekannte, über das, wo er zu Hause ist, wo ich in der Fabrik zu Hause war, hinausgegangen ist und seiner Sehnsucht gefolgt ist. Und dieser Sehnsucht, die ja damals schon da war, in diese Einheit zu kommen, das auch beizutragen zu der Einheit unter den Menschen, die sieht eben heute ein bisschen anders aus, aber die hat sich fortgesetzt und die hat sich bestätigt. Und deshalb bin ich froh durch diese Ausbildung durch die Kollegen und Kolleginnen, die mir da viel beigebracht haben, also sie auch jetzt weiterzuleben.
Sie haben gerade gesagt, also beizutragen zur Einheit. Sie haben dann auch andere Engagements, die Schlagzeilen gemacht haben, gewählt, also seit 1995 etwa die Mahn- und Gebetswachen vor der Abschiebehaftanstalt Berlin-Köpenick. Warum haben Sie auf dieses Zeichen oder auf dieses Engagement jahrelang Wert gelegt?
Ja, das hat schon früher angefangen. Also das Gefängnis ist ja auch so ein Spiegel der Gesellschaft, nicht nur die Arbeit. Und wenn es in der Arbeit jemand ausgesondert werden soll, kann es bis zum Gefängnis gehen. Also das, denke ich, muss man immer von vornherein das Gefängnis mitgucken, wenn man die Gesellschaft anguckt. Und es ist nicht umsonst, dass die jungen Christen fast alle im Gefängnis gelandet sind, weil sie gestört haben. Und so ist es gut, also diesen Blick ins Gefängnis. Also ich habe auch die RAF-Gefangenen besucht und mich damit auseinandergesetzt, weil es wichtig ist, die Leute nicht abzugrenzen. Denn unsere Gesellschaft ist ja eine Ausgrenzungsgesellschaft. Wir schneiden immer wieder Menschen weg und denken, sie wären nicht so wichtig. Und an diesem Tun will ich mich nicht beteiligen. Und dazu gehören auch Menschen, die ohne eine Schuld, ohne ein kriminelles Tun im Gefängnis sitzen, in den Abschiebegefängnissen. Die gehören zur Gesellschaft dazu. Und wer glaubt, nur durch Abschneiden weiterzukommen, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen.
Sie haben mal Elemente einer Spiritualität des Widerstands formuliert. Also Sie haben das, was Sie eigentlich ein Leben lang gelebt haben, auch mal durchreflektiert und gesagt, also es gibt auch so etwas wie eine geistliche Frömmigkeit, eine Spiritualität des Widerstands. Was gehört für Sie zu so einer Spiritualität des Widerstands?
Da ist ganz wichtig, dass ich mich nicht selbst bestätige durch Widerstand. Dass ich nicht glaube, ich bin der Größere, weil ich jetzt auf einer Demonstration rede oder irgendwas anderes tue. Sondern dieses Entdecken, dass es viele Menschen gibt, die die Einheit suchen, die sich nicht herausbrechen lassen aus der Einheit mit Menschen, die teilen können. Das Teilen ist das Zentrum des Widerstandes. Und was es dann ist, ist so unterschiedlich. Wenn man mal in Berlin sieht, dass ein Mensch ohne Papiere krank wird und ins Krankenhaus muss und sieht, wie das funktioniert, wie es Ärzte und Krankenhäuser gibt, die trotz des staatlichen Druckes, trotz all dem Verboten, also ihren Eid als Arzt ernst nehmen, dann kann ich immer nur staunen und dann muss ich mich nicht erheben, der große Widerständler zu sein. Aber das sehe ich ja nur, wenn ich in diesen Kontakt gehe. Wenn ich gar keinen Kontakt zu Menschen habe, die in solchen Schwierigkeiten sind, dann werde ich das nie sehen. Und das steht nicht in der Zeitung. Die Leute, die glauben, durch Fernsehen und Zeitung würden sie die Wirklichkeit sehen, sie sind doch blind. Das ist beides notwendig. Aber das ersetzt nicht den direkten Kontakt, das Erlebnis, an der Maschine in der Fabrik zu stehen oder im Gefängnis Menschen zu besuchen oder auf der Straße mit jemandem zu sprechen oder sich daneben zu setzen, der bettelt. Das sind doch Punkte, wo ich merke, aha, da ist Wirklichkeit, mit einem Behinderten zusammen zu sein. Und das kann ich nicht alles. Und kein Mensch von uns kann alle diese Felder wahrnehmen. Aber an einem Ort, wo er merkt, da bin ich dran, dem nachzugehen, das ist, glaube ich, der Weg oder die Spiritualität des Lebens. Und der ist es immer etwas Widerständiges dran.
Pater Christian Herwarz, wir haben über Spiritualität des Widerstands gesprochen. Sie haben das in Ihrem Leben auf verschiedenen Feldern gelebt, als gewerkschaftlich engagierter Arbeiterpriester, als jemand, der dauerhaft in einer offenen Wohngemeinschaft lebt, als politischer Protestler, als jemand, der Mahnwachen in Berlin begleitet hat. Nun kommt ganz folgerichtig von Ihnen ausgewählt die dazu passende Hymne des Widerstands »We shall overcome«. Singen Sie das ab und zu auch selbst?
Wir gehen ganz regelmäßig seit 19 Jahren vor die Abschiebehaft und feiern letztlich dort einen Gottesdienst. Also wir suchen den Kontakt zu diesem Ort der Realität und spüren, welches Thema im Angesicht der Gefangenen und der Mauern dran ist. Es sind ja die Mauern, die um Europa sind. An diesen Mauern sterben jedes Jahr, sagen wir mal, 3000 Menschen. An diesen Mauern, die viel blutiger sind als die Mauer, die in Berlin stand. An dieser Mauer stehen wir und beten und suchen einen Bibeltext, der uns das auslegt. Und zum Schluss dieser Besinnung und Gottesdienstes singen wir immer dieses Lied über die Mauer zu den Gefangenen. Und das ist so unser Kontakt mit den Gefangenen, den wir als Gruppe herstellen können. Einzelne können dann einzelne Gefangene besuchen.
Der HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister hat heute den Jesuiten Christian Herwartz aus Berlin zu Gast, jahrzehntelang Arbeiterpriester, ein widerständiger Christ. Er lebt als Bruder armer Menschen in einer offenen Wohngemeinschaft in Kreuzberg und er hat die geistliche Landschaft Deutschlands bereichert durch eine neue Form von geistlichen Übungen, den sogenannten Straßenexerzitien. Herr Pater Herwartz, indem Sie sich entwurzelten Heimatlosen zuwenden, ihnen in ihrer WG eine offene Tür bieten, leben Sie ja selbst einen sehr ausgesetzten Glauben, einen, könnte man vielleicht sagen, unbürgerlichen Glauben. Ist das sozusagen das Charakteristikum, dass Sie selbst sich aus dieser bürgerlichen Gesellschaft oder bürgerlichen Kirche auch ein bisschen verabschiedet haben?
Das glaube ich gar nicht. Da bin ich viel zu sehr drin verankert. Aber was mich daran reizt an der Frage ist, ist das Glaube, der sesshaft geworden ist? Oder ist da nicht ein Stück von dem Glauben auch zerstört worden? Für mich gibt es ein ganz, ganz erschreckendes Beispiel in unserer Geschichte. Das sind die deutschen Christen. Sie haben versucht, also mit dem System und dem Glauben irgendwie einen Einklang zu finden. Und das ist total schief gegangen. Und da können wir so mit Abstand auch mit Ekel drauf gucken. Aber tun wir das nicht selber? Gibt es nicht bei uns auch so eine Synthese von Glaube und wirtschaftlicher Sicherheit oder Gewinn? Also in dieser Verhaltensweise, in der wir in unserer Gesellschaft leben, wo es immer mehr Arme gibt, weil es immer einige Leute gibt, die noch reicher werden sollen. Und diese Spannung also zu bejahen und einen Kompromiss damit, dem Glauben zu finden, ist glaubensuntauglich. In dieser Spannung leben wir alle, ob wir da hingucken oder nicht. Und ich sage gar nicht, dass ich da eine Lösung habe, aber dass dieser Konflikt, den spüre ich.
Und Sie leben das, Sie haben mal selbst formuliert, dass der Glaube entwurzelt. Das ist ja eine sehr weitgehende Formulierung, denn wir suchen ja auch gerade im Glauben, in einem religiösen Glauben, eine Verwurzelung. Sie selber haben gesagt, Glaube kann einen aber auch entwurzeln. Und das wäre möglicherweise die dem Evangelium oder Jesus gemäßere Haltung.
Wir verwurzeln uns ja so leicht in den Dingen, die wir gelernt haben und wo wir Nutzen haben. Und darin passiert auf jeden Fall eine Entwurzelung, wenn ich anfange zu glauben. Also, denn Franziskus hat sich vor seinem Vater ausgezogen und alles hingeschmissen und gesagt, darauf will ich nicht mehr bauen. Da will ich mein Leben nicht mehr drauf bauen. Und insofern fängt der Weg in die Taufe, in der Liturgie an mit einem Nein. Oder der Weg Jesu in der Versuchungsgeschichte fängt an mit einem Nein. Und das ist eine Entwurzelung, also aus dem auszusteigen, was so lieb und teuer ist. Und dann da drin zu merken, das Ja, was man schützen will durch das Nein, was vielleicht nicht gleich zu sehen ist. Aber das ist der Prozess, durch ein Nein zu dem Ja zu kommen, das viel tiefer liegt in mir. Zu dem Leben Ja zu sagen. Da drin sich zu verwurzeln. Insofern ist das Bild des Entwurzeln nur die eine Seite. Es geht dann auch darum, dieses Ja zu sagen. Und auch da werde ich vielleicht, wenn ich älter würde, mich nochmal von trennen müssen. Das ist ja ein Prozess, in dem wir leben. Wir leben als Jugendliche oder junge Erwachsene oder dann vielleicht als 40-Jährige oder 60-Jährige immer nochmal in einer neuen Herausforderung, ob wir uns dem Leben anvertrauen oder dem Liebgewordenen, in dem Liebgewordenen sesshaft werden.
Pater Herwarz, als Jesuit und Ordensmann sitzen Sie hier vor mir mit zwei großen Tattoos an den Unterarmen. Das ist für einen Ordensmann natürlich eher ungewöhnlich. Sagen Sie uns mal oder erklären Sie mal, welches Motiv Sie gewählt haben für diese großen Tattoos auf Ihren Armen.
Auf dem linken Unterarm ist der brennende Dornbusch, der mir viel sagt in meinem Leben und der so ein Ursprung ist, mich der Liebe zu stellen, aus der wir leben wollen. Denn was brennt? Doch nur die Liebe, die nicht verbrennt. Und dieses ist noch das einmalige Ereignis eines Menschen und auch von mir. Aber der nächste Schritt ist ja der, dass wir im Neuen Testament so eine Geschichte haben wie die Emmaus-Geschichte am Ende des Lukas-Evangeliums, wo zwei von denen, die Jesus gefolgt sind, voll Enttäuschung gegangen sind nach seinem Tod und der Auferstehung, weil sie nicht mehr hören konnten auf die Frauen. Und für mich ist es ein schönes Ereignis, dass ich kapiert habe, dass es eine Frau und ein Mann ist, nämlich der Kleopas, der in der Geschichte genannt wird. Und im Johannesevangelium steht, dass die Frau des Kleopas eine der drei Frauen ist, die unter dem Kreuz Jesu ausgehalten haben. Die hatten Redebedarf, die beiden. Die eine ist geblieben unter dem Kreuz, der andere ist weggelaufen. Und ich denke, in diesen Redebedarf zurückzukommen, und zum Glück sind sie auf die Straße gegangen. Und Jesus sagt ja von sich, ich bin Straße, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin Straße und sie begegnen diesem Jesus auch auf der Straße. Sie sehen es nicht gleich. Aber als sie es merken, kehren sie um. Und das ist der Prozess, über den ich mich freue und der Befreiung bedeutet.
Das war der HR2 Kultur Doppelkopf. Heute konnten wir den Jesuiten Christian Herwarz ein wenig kennenlernen. Von ihm gibt es Bücher, unter anderem im Echter Verlag, den Titel Auf nackten Sohlen und Brennende Gegenwart. Und er hat eine umfangreiche Homepage. Die Adresse finden Sie am besten bei uns im Internet unter www.hr2kultur.de. Lieber Pater Herwarz, vielen Dank für dieses Gespräch. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Und jetzt hören wir auf Wunsch von Pater Herwarz noch ein paar Takte eines beliebten neuen Kirchenliedes von Hub Osterhuis. Es heißt, die Steppe wird blühen, in der Melodie von Antoine Omen.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.